Und er sprach: Ein Mensch hat zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allzeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Dankeschön. Ja, Überraschung. Eine Geschichte, die ihr bestimmt alle kennt, oder? Das ist so der Klassiker von dem Kindergottesdienst oder Kinderkirche, Jungschar. Und ihr habt bestimmt schon Anspiele gesehen und Lieder, und es gibt Filme und Theater. Und jetzt mache ich das auch noch. Der verlorene Sohn. Und ich möchte so ein bisschen zweigeteilt machen, weil es gibt ja zwei Söhne. Und ganz arg oft erzählt man über diesen einen Sohn, der erste Sohn. Und ich möchte heute ein bisschen über beide Söhne was erzählen, weil es gibt ja zwei in dem Gleichnis, auch wenn man den einen manchmal gar nicht so wahrnimmt, der da halt auch noch so ist. Ich habe euch einen kleinen Text für den Anfang mitgebracht. Da hat sich jemand mal Mühe gegeben, also es ist nicht von mir, das Thema mal ein bisschen witzig aufzuschreiben, mit dem Begriff Schwein, das ja öfters drin vorkommt. Wenn einer den anderen als Schwein bezeichnet, ihn Ferkel nennt und sein Tun zur Sauerei erklärt, dann in der Regel wegen dreckiger Witze oder schmutzigen Verhaltens. Und gerade diese Schweine sind es, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Die andere Hauptrolle, ein junger Mann, nachdem er von daheim weggelaufen ist, begann die Tragödie, die erstmal als Komödie anfing. Sein Leben war eine Schweinerei. Sein Tun war unter aller Sau. Und er fühlte sich sauwohl dabei. Das ging so lange gut, wie er in Saus und Braus leben konnte, und dann fing die Schweinerei erst richtig an. Schwein gehabt. So hat er wahrscheinlich am Anfang gedacht. Schwein gehabt. Und dann Schwein gehabt, als er Arbeit fand, auch wenn es Schweinearbeit war. Dabei galt das Schweinehüten als die verachtetste Tätigkeit, die ein Jude ausüben konnte. Bald aber merkte er, ich bin auf den Hund gekommen und ich bin beim Schwein gelandet. Kein Schwein war bei ihm, keine Sau ruft ihn an, allein bei den Schweinen. Mit dem Schweinefraß wollte er überleben, aber keiner wollte ihm das geben. Der Mensch, geschaffen wenig niedriger als Gott, war auf der Flucht vor dem Schöpfer und beim Tier gelandet. Der Schmutz der Sünde wurde ihm zum Lebenselement. Bei dem Schweinen kam er zur rettenden Einsicht. Ich muss weg von den Schweinen. Es wäre doch saudumm gewesen, im Dreck zu bleiben. Auf den Lippen das Bekenntnis, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, und im Herzen die Hoffnung, vielleicht schickt er mich nicht weg. Und dann erlebt er das Wunder seines Lebens, er wird nicht zur Sau gemacht, als er von den Schweinen kommt. Er wurde angenommen. Und das, obwohl ihm die Vergangenheit noch in den Kleidern steckte und ihn unübersee und unüberriechbar umgab. Ja, Schweinerei. Eine Geschichte voller Schweinerei, vor allem für die Leute, für die Jesus das erzählt hat. Das steht alles in Lukas 15, wenn ihr das nochmal lesen wollt. Da geht es um die verlorenen Groschen und um das verlorene Schaf. Und ganz am Schluss kommt noch der verlorene Sohn dazu. Und Jesus erzählt es am Anfang vor allem den Pharisäern. Um die geht's zwischendurch, denen erzählt er das. Und den Schriftgelehrten, denen, die so richtig schlau waren. Und Jesus möchte dann ein Bild zeigen, das ganz anders ist, wie die damals so gedacht haben. Und ich habe jetzt viel von Schweinen erzählt, aber eigentlich möchte ich heute vor allem um den Vater was erzählen. Als ihr reingekommen seid, habt ihr gesehen, hier hängen überall so Verkehrszeichen, Stopp, Einbahnstraße, Umleitung, Sackgasse. Und in der Geschichte geht es darum, wohin gehe ich eigentlich, was mache ich denn? Der eine geht weg und der hat Umleitungen im Leben erlebt, Sackgasse, Einfahrt verboten, Kreisverkehr, Mist, wieder andere Ecke. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, das total verrückt ist, weil was macht denn eigentlich der Sohn? Der geht zu seinem Vater und sagt, hey Vater, gib mir die Kohle. Du bist zwar noch am Leben, weil eigentlich kriege ich das Geld nur, wenn du tot bist, aber ich will es jetzt haben. Hier sind viele Mamas und Papas unter euch. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn eure Tochter kommt oder euer Sohn sagt, gib mir das Geld, das mir zusteht. Du bist mir eigentlich egal. Ich will das jetzt haben. Hat jemand von euch sein Erbe schon ausgezahlt, seinen Kindern? Noch nicht? Komisch. Macht man meistens nicht, oder? Ja, man könnte das doch einfach machen. Und das Verrückte ist, der Vater macht es. Witzigerweise übersehen wir das oft, der gibt es beiden, also der teilt es auf. Gell? Aber der eine sagt, yeah. Der Jüngste. Wir haben oft sowas in der Seelsorgeausbildung gehört. Wie sind denn so die Jüngsten? Und wie sind so die Ältesten? Und die Jüngsten, die gehen in die Welt und machen was. Und wisst ihr eigentlich, an sich ist es was Gutes, wenn man in die Welt mal geht, oder? Erfahrung sammelt. Manche Mamas und Papas denken sich, meine Güte, kommt der irgendwann aus dem Haus raus? Bleibt der ewig im Hotel Mama sitzen? Oder geht der irgendwann? Die Idee an sich ist, nicht schlecht zu gehen. Und was Neues zu sehen und was Neues zu erleben, ist ja von Anfang an mal nicht schlecht. Man kann das schon machen und man kann was Gutes draus machen. Das Problem ist nur, dass der Typ in der Sackgasse gelandet ist, weil so wie er das Geld benutzt hat, war es irgendwie nicht arg gewinnbringend. Der ist gegangen, vielleicht hat er sogar gute Vorsätze gehabt, wissen wir gar nicht, gell? Ich habe eine Kinderbibel und in der steht drin, er will gehen und wir wissen gar nicht warum. Ich habe Kinderbibeln, wenn ihr eine habt oder zwei, ich habe mehrere daheim, die sind echt gut, wenn man manchmal Kinderbibeln liest. Und da steht drin, der hat gedacht, vielleicht verdirbt mein Papa auch meinen ganzen Spaß. Vielleicht will der gar nicht, dass ich Spaß habe, deswegen gehe ich hin und sage, Papa, ich glaube, ich komme ohne dich besser zurecht. Ich kann auf mich aufpassen, gib mir den Anteil von meinem Geld, okay? Das bricht doch ein Vaterherz, oder? Du gehst hin und sagst, Papa, ich glaube, ich komme ohne dich zurecht, ich gehe. Und er geht. Und der erlebt echt richtig was richtig Tolles für ihn. Wenn man sich das bei uns heute so anguckt, ich glaube, wenn man die Geschichte auf heute überträgt, sagt man, das ist doch das ganz Normale, was passiert, oder? Man geht, man hat Spaß, man hat Party, Frauen, ist doch okay. Party machen, Geld raus, Spaß haben, Urlaub, Luxusreise, ist cool, oder? Das ist doch das, was heute ganz oft voll okay ist. Das ist auch voll okay, wenn man auch mal was erleben will. Wenn man sein Vaterhaus nicht verlässt. Für immer. Und eigentlich wollte der für immer, so wie sich das anhört. Ich gehe für immer. Und der ist echt runtergekommen am Ende. Ich möchte den ersten gar nicht so ausführen, weil ihr kennt den, das alles. Und genau, es geht, der erste, der landet echt bei den Schweinen. Sauerei. Vor allem für die Juden. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist für Juden richtig krass. Vor allem für Pharisäer, weil Schweine, das geht überhaupt nicht. Und wenn wir heute auch mal gucken, was es für Reinheitsgebote gibt in der Bibel und was die Pharisäer gemacht haben, die haben ja noch extra super, super, super duper Regeln draufgelegt. Die hat Jesus nie gewollt, die wollte Gott nie, aber die gibt es trotzdem. Und man hält sich trotzdem dran. Und Schwein, das war echt eklig. Wenn jemand unrein war, da sind die Pharisäer nicht hingegangen und hätten den nie angefasst. Wenn da eine blutflüssige Frau war, eine Frau, die ihre Tage hat, die fasst du nicht an, du machst dich schmutzig. Du gehst weg. Das ist eklig. Und wenn jemand bei den Schweinen ist und bei den Schweinen was ist, das ist echt unter aller Sau. Den fassen wir nicht mehr an. Und die Pharisäer, die haben echt übersehen, dass doch das die sind, die eigentlich am allermeisten ein richtig gutes Bad brauchen, um den Geruch mal abzuwaschen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal im Schweinestall war. Verwandte von mir hatten Schweine. Und wir waren immer bei meinem Opa, gerade um die Weihnachtszeit. Und um die Weihnachtszeit haben wir alle Verwandten besucht. Die einen hatten Kuhstall, die anderen hatten Kühe und Schweine. Und ich fand das als Kind ganz toll. Ich finde es immer noch irgendwie toll. Und ich finde den Geruch auch gar nicht so schlimm wie andere. Aber Schweinestall ist echt nochmal eine andere Nummer wie Kuhstall. Und auch wenn Gülle mal ausgefahren wird, wenn ihr im Schweinestall wart, wisst ihr, wie das halt stinkt. Und das stinkt tatsächlich auch dann später noch nach. Und ich weiß noch, mein Opa hatte so einen Heizkeller und immer wenn wir bei unseren Verwandten waren, dann mussten wir schnurstracks mit unseren Klamotten in den Heizkeller und dann mussten wir die da aufhängen, dass die ausstinken, bevor wir dann genau mit in Gottesdienst sind. Das hat nachher alles nach Heizöl gerochen. Ich weiß nicht, ob das besser war. Als Kind fand ich es auch nicht besser, aber es hat alles nach Schweinestall gestunken und mein Opa hat immer gesagt, so kommst du mir nicht mit. So. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall gibt es die Geschichte, die erzählt meine Mama ganz gern, dass wir dann halt auch immer im Gottesdienst waren und dass meine Schwester war das wahrscheinlich, mal gesagt hat, warum haben wir uns umgezogen? Die stinken alle genauso. Wenn du auf dem Dorf bist, die kommen aus dem Schweinestall und aus dem Kuhstall und alle sitzen zusammen im Gottesdienst. Und wir stinken alle ganz gleich. Und manchmal vergessen wir vielleicht, dass wir alle gleich stinken. Weil wir alle ganz schön was Stinkendes in unserem Leben immer wieder haben. Und manchmal haben wir auch vielleicht auch gar nicht so viel Gnade in uns mit so einem Stinkenden, der da kommt. Vielleicht rede ich auch nur von mir. Manchmal bin ich nicht so liebevoll, vor allem nicht so liebevoll wie der Vater. Und wir haben alle ganz schön viel Gestank an uns dran. Und Schweinegestank, sage ich euch, den kriegst du nicht einfach so weg. Das hängt leider oft auch in den Haaren. Also man müsste sich schrubbeln, neue Klamotten anziehen, definitiv Haare waschen, weil man stinkt sonst einfach. Weil wenn man von den Schweinen kommt, stinkt man. Und mein Opa fand es damals nicht so toll, wenn wir aus dem Schweinestall kamen und dann in den Gottesdienst gehen wollten. Der hat uns trotzdem lieb gehabt. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade so geht. Wir gucken uns nachher noch den anderen Sohn an, weil es geht ja nicht, ich möchte euch nicht einfach nur eine Geschichte erzählen und wie das so war oder irgendeine tolle Auslegung. Ich glaube, über den verlorenen Sohn gibt es so viel Predigten. Weiß nicht. Ich glaube, da hat jeder irgendwann mal drüber gepredigt und wenn man im Internet guckt, da gibt es irgendwie alles Mögliche. Aber was total cool ist, ist, dass das nicht nur um diese Schweinerei geht, um eine Umleitung im Leben, sondern die Geschichte geht für mich vor allem um einen Papa, um einen Vater. Und Jesus zeigt ein ganz, ganz anderes Bild von dem Vater. Und wenn wir Jesus kennen, kommen wir eigentlich, oder auch Jesus anderen vermitteln wollen, kommen wir nicht um das Gleichnis drumherum. Jesus bringt das Bild komplett durcheinander. Der Vater, der wartet nämlich auf den Sohn. Der Sohn, irgendwann kapiert der hockt da bei den Schweinen und mittendrin kapiert er, ey Mist, was mache ich hier eigentlich? Mein Papa, der hat alles und sogar die Knechte und die Diener, denen geht es viel besser wie mir jetzt hier. Weil was mache ich hier? Warum hocke ich hier eigentlich? Bin ich dumm? Ich hocke hier und ich weiß, bei meinem Papa, denen geht es doch tausendmal besser. Ich gehe jetzt einfach zurück. Ich gehe jetzt zurück und ich sage dem auch, weißt du was, Papa, ich habe echt Mist gebaut und ich will gar nicht mehr dein Sohn sein, muss ich gar nicht. Das ist voll okay. Ich bin dein Diener. Weil der wusste, in dem Haus vom Vater sogar den Dienern und den Angestellten geht es besser, wie ihm jetzt, weit weg vom Papa. Der wusste, ich gehe dahin. Der saß in der Dunkelheit, der hat gecheckt, ich habe so viel Sünde auf mich geladen. Ich gehe jetzt einfach zurück.
Ich habe gewartet. Tage, Monate. Ey, mein Sohn ist da. Mein Sohn, du bist wieder da. Oh, mein Sohn ist da. Riecht ein bisschen schlecht. Hey, cool, du bist da. Mein Sohn ist da. Mein Sohn ist da. Der Vater hat gewartet und gewartet und gewartet. Und der Sohn ist gekommen. Und wisst ihr, was mir bei der Vorbereitung aufgegangen ist? Der ist gekommen und der Sohn hat keinen Pieps gesagt. Der Sohn ist gekommen, der Vater hat ihn umarmt und der wusste gar nicht, was der Sohn sagt. Wisst ihr, was hätte sein können? Der Sohn kommt und sagt, hey Papa, meine Kohle ist aus. Hast du noch was? Bevor der Sohn einen Piep sagt, kommt der Vater und nimmt ihn in die Arme. Der wusste gar nicht, dass er bereut hat. Also wir wissen, dass er es weiß, gell? Aber da steht nicht drin, er hat Entschuldigung gesagt. Da steht nicht drin, Vater, es tut mir leid. Da steht drin, er rennt ihm entgegen, weil er gewartet und gewartet hat. Nicht wissend, was eigentlich kommt. Kommt eine Entschuldigung? Kommt, hi, ich bin wieder da, gell? Cool, machen wir weiter wie vorher. Und der sieht das Päckle hier auf dem Rücken. Und wisst ihr, was er sagt? Weißt du was, machen wir weg, oder? Den stellen wir hierher. Kommst du mit rein, oder? Komm, wir machen eine Feier, komm rein. Ich hab Trinken, ich hab was zum Essen. Der ruft die Diener, sagt, guck mal hier. Warte, das ist das Beste, das ich gerade hab. Nimmst du das? Na, kriegst du noch einen Ring und schicke Schuhe und dann bleibst du da, oder? Jetzt machen wir Party. Woo! Wir machen Party, weil du da bist. Das hinlegen und... Gehst du schön baden vielleicht, wenn du willst, aber ein bisschen stinken tust du ja schon. Ist egal, ich mag dich. Gell? Wir machen jetzt eine Feier und dann rufen wir alle. Wir rufen jetzt alle und alle kommen mit Party machen. Boah, ich wollte euch eigentlich so eine Schießkanone mitbringen, aber ich habe keine gefunden und ich hatte auch keine Lust. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch keine Lust nach dem Gottesdienst zu saugen, sonst hätte ich das gemacht, aber ich habe keine gefunden. Nächstes Mal bringe ich eine mit. Ja, ich habe keine gefunden. Ich war gestern auch noch mal einkaufen, aber ich hatte keine. Hey, was für eine coole Geschichte, oder? Und ich war noch nie in Israel, aber ich weiß, dass in Israel, wenn die Leute Party machen, richtig Party machen.
Ich kenne das nur aus Filmen und so und Bildern. Aber wenn in Israel Leute Party machen, dann gibt es voll das gute Essen und die tanzen und da wird getrunken und da hat es Musik und es wird laut und es wird richtig gut, oder? Und die Geschichte für die Pharisäer musste jetzt schon echt grenzwertig gewesen sein. Bäh! Der nimmt einen Stinkenden in die Arme, der sagt nicht Entschuldigung, der macht sich unrein, der Vater. Der Vater rennt ihm entgegen. Mein Mann, der sagt ganz arg oft, a gentleman never runs. Wenn ich sage, jetzt mach mal ein bisschen schneller, ein Gentleman rennt nicht. Das macht man nicht. Also wisst ihr, die Patriarchen, oft wird ja so, der nimmt so sein, die hatten ja solche Gewänder an. Und dann rennt der da los und der musste das wahrscheinlich ein bisschen heben. Wir Frauen kennen das, ihr Männer kennt das nicht. Mit Kleidern, langen Kleidern rennen ist echt nicht so einfach. Das verheddert sich. Und das macht er trotzdem. Der erwartet. Und das ist so ein cooles Bild vom Vater, oder? Der weiß nicht, was kommt. Der weiß nicht, ob der Sohn sagt, sorry, tut mir leid. Das steht nicht drin, dass der sich entschuldigt. Der sagt es nachher, hey, ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Das ist dem Papa doch egal. Der stinkt, der ist dreckig und der hat bestimmt auch nach Schweiß gerochen, nach Ode Schweinestall mit Schweiß und eklig. Und sagt, hey, komm, bade, mach einfach, wir schlachten ein Schwein, wir machen Feier für dich. Nur für dich, es gibt Party bei Fati. Und dann, ey, ich finde, das ist so cool. Ich hätte echt so gern so eine Kanone gehabt. Einfach mal wieder aufzuwandern, wie cool ist es, wenn so ein Verlorener heimkommt, oder? Und der Vater, der steht und wartet und wartet und wartet. Und wisst ihr, das Große ist ja, der Vater hat den einfach gehen lassen, gell? Ich habe keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, mein Mann müsste ich gehen lassen, weil mein Mann sagt, ich gehe jetzt, ey, das wird mein Herz brechen. Wenn mein Mann sagen würde, ich gehe jetzt, ich habe keine Lust mehr, gib mal die Hälfte von unserem, was wir halt so besitzen, was jetzt, also wir haben kein Haus, wir haben irgendwie nicht jetzt, was wir groß teilen könnten, gell? Ich gehe jetzt. Das bricht doch ein Vaterherz, oder? Und dann steht er und wartet und es gibt Feier. Und da gibt es ja noch den anderen Sohn. Und über den erzählt man gar nicht so oft was. Und oft, wenn was erzählt wird, habe ich festgestellt, ist sehr überlegen, der andere Sohn. Der kann sich gar nicht freuen. Was ist eigentlich los mit dem? Der andere Sohn, der ist auf dem Feld, der große Bruder, typisch großer Bruder, älterer Bruder, vollpflichtbewusst und arbeitet, der weiß noch gar nicht, was passiert ist. Und die Geschichte heißt ja immer, der verlorene Sohn. Aber eigentlich sollte da stehen, die verlorenen Söhne. Weil daheim, da ist nochmal so ein verlorener Sohn. Der ist zwar da, der eine ist körperlich gegangen und der andere ist im Herzen irgendwie gar nicht so ganz da. Der kommt nach Hause und fragt eins, hä, was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, ja, dein Bruder ist wieder da, wir machen eine Party. Ey, und der wird so sauer. Und sagt, was, super, der hat sein Erbe verprasst. Der ist gegangen und ich bin hier geblieben. Und jetzt gibt's eine Party für den. Der war so richtig zornig. Und hat gedacht, ich gehe da nicht hin. Hattet ihr das schon mal, dass ihr so ein bisschen eingeschnappt wart und gedacht habt, ich gehe da nicht hin. Können die doch feiern ohne mich. Ich gehe da nicht hin. Vor allem nett für den, der sagt nicht mal, wie sein Bruder heißt, gell? Für den Sohn, der Sohn vom Vater, das ist nicht mein Bruder, der Sohn. Ich gehe da nicht hin. Und wisst ihr, was das Coole ist? In der Geschichte, da ist der Vater im Vaterhaus und kommt raus für den einen Sohn und wartet. Und für den zweiten, da kommt er auch raus. Weil der kriegt es irgendwie mit und der kommt auch raus aus dem Vaterhaus, aus der Party und sagt, hey, was ist los? Und der kotzt sich aus und mein Mann hat meinen Zettel geklaut. Und der sagt, dein Bruder ist gekommen und hey, und was sagt der Sohn? So viele Jahre diene ich dir, ich habe deine Gebote nie übertreten. weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, muss ein guter gewesen sein. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich bin. Jetzt aber dieser, dein Sohn, manche Eltern machen das, glaube ich, wenn jemand was anstellt. Also dein Sohn ist dein Hund, dein Pferd hat, also bitte, gell? Nicht meins. Dein Sohn ist gekommen, hat alles verprasst mit Huren und du hast jetzt ein Kalb für den geschlachtet. Der findet sich ganz schön gut, oder? Ich habe nie was falsch gemacht. Ich war jetzt auf so einer Wanderung im Wald mit so einer Frau und die hat erzählt, im Tierreich gibt es ja Nesthocker und Nestflieher und es gibt es auch bei Bäumen, diese Samen. Da gibt es Nesthocker und Nestflieher. Also so eine Eichel ist ein Hocker, die fällt halt runter und liegt dann. Und so eine Birke, die wird weggeweht und flieht. Und da habe ich so gedacht, das war witzig, irgendwie habe ich so gedacht, ja, in dem Gleichnis gibt es um einen Nesthocker und um einen Nestflieher. Und ich weiß nicht, wie lange ihr schon Christen seid, ich bin wahrscheinlich eher so ein Nesthocker. Manche von euch, die sind erst später zum Glauben gekommen. Und manche haben das irgendwie so quasi mit der Muttermilch schon ja mitgekriegt. Und der eine, der hockt die ganze Zeit und der andere geht erstmal. Und der, der hockt, sagt, ich habe nie was falsch gemacht. Nie. Und ich bin immer da geblieben. Ich bin so ein Guter. Und ich weiß nicht, mit wem ihr euch tendenziell vergleichen würdet, wenn ihr euch entscheiden müsstet, bin ich der verlorene Sohn, der weg ist und wieder kommt, oder bin ich der Sohn, der da ist? Ich bin schon ganz, 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 ganz lange Christ und habe das quasi schon immer mitgekriegt. Und ich finde, ganz arg oft wird so der andere, der Sohn, der daheim ist, ja super, warum kann der sich nicht freuen? Der ist so in seiner Religiosität drin. Wisst ihr, was so das Tragische ist? Der ist so nah bei seinem Papa, der ist die ganze Zeit da und hat nicht gecheckt, um was es geht. Der verhält sich eigentlich wie ein Angestellter, oder? Ich mache die ganze Zeit, ich tue die ganze Zeit, ich bin am Arbeiten die ganze Zeit. Die Anita hat das letzte Woche so schön gesagt, wo sie gesagt hat, ich glaube, dass es Gott manchmal nicht darum geht, dass es mir so körperlich gut geht, aber meinem Herzen bei ihm gut geht. Der hat es nicht verstanden. Der hat eigentlich alles und hat nicht verstanden, was er hat. Der hat so viele Verheißungen und hat es nicht verstanden. Und er hat nicht verstanden, dass es dem Vater manchmal einfach darum geht, zu sagen, ich nehme dich jetzt in den Arm. Und dann kommt irgendwann der zweite Sohn zum Vater. Und der hat auch sein Päckle zu tragen. Und vielleicht sind wir manchmal so wie der zweite Sohn. Der hat nämlich auch ein Päckchen dabei. Der ist nämlich auch unterwegs mit einem Päckchen. Und der Vater sieht ihn und sagt, hey, komm, komm mit rein. Der ist voll unterwegs, oder? Mit seinem Päckchen. Sagt, hallo, guck mal. Komm mal rein. Schwierig, gell? Aber guck mal, hier. Komm rein. Da ist es da, hier. Guck mal, der kommt vom Feld und hat gar keine Lust zu kommen. Was soll ich denn machen als Papa? Irgendwie, und schaut mal, wenn ich da jetzt hingehe, bei meinem Mann hat es gut geklappt, wir waren total Corona-konform, und guckt mal, wenn ich hier umarmen will, ganz schön schwierig. Weil wisst ihr, was wir manchmal mit rumtragen, ist vielleicht nett, ich war im Puff, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe mein Geld verprasst und ich habe gelogen, ich habe betrogen. Das ist vielleicht manchmal gar nicht. Manchmal ist da vielleicht fette Verletzungen, fette Enttäuschung. Ich bin doch so gut. Wenn was ausfällt im Gottesdienst, ich springe doch ein. Wenn am Stand jemand geholfen wird, ich springe ein. Oder? Wenn ihr die Liederfolien braucht, ach, ich kann das machen, das ist okay. Ich bin so lang Christ, ich mache das. Ich betrüge nie, habe noch nie die Steuer betrogen. Und Jesus, ich bete jeden Tag immer vorm Essen. Und immer und jetzt will ich was haben von dir und ich krieg's gar nicht. Und warum kriege ich das jetzt nicht? Wenn ich immer hier bin ich. Darf ich geschwind setzen? Mir hol dich nachher wieder. Ey, wenn ich gerade mitkriege, was bei manchen von euch los ist, im Privaten, auch bei mir manchmal, ich bin Christ und ich bete und ich glaube das. Und manchmal kommen Punkte, wo du sagst, ich bin aber doch die ganze Zeit beim Papa, oder? Und jetzt kriege ich es nicht. Was ist denn da los? Und weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Und man muss manchmal echt aufpassen, dass man nicht bitter wird. Und sagt, warum kriege ich das nicht? Ich bin doch die ganze Zeit bei dir. Warum kriege ich keine Heilung? Da ist irgend so einer, der hat so ein scheiß Leben auf gut Deutsch gesagt, der macht so viel Mist, der kehrt um und wird geheilt. Warum ich nicht? Da sind Leute, die wünschen sich ein Kind und dann gibt es andere, die haben einen Mann nach dem anderen und steigen einmal ins Bett, mit dem sind schwanger und haben ein Kind und keinen Mann dazu. Und warum ich nicht, wenn ich verheiratet bin und das doch mache? Ich bete seit Jahren für Heilung, für einen Schmerz und ich krieg's nicht und ein anderer kriegt's. Ich warte auf eine Spenderlunge und jemand, der echt kein gutes Leben führt und danach genauso weiter raucht wie vorher, der kriegt die Spenderlunge und ich nicht. Ich habe noch nie die Steuern betrogen und andere betrügen und dann gewinnen sie noch im Lotto, haben einen Sechser, der richtig ist. Und ich spiele seit Jahren Lotto. Ich verstehe tatsächlich den zweiten Sohn echt auch gut. Ich finde, manchmal denkt man so, das ist ja nur an die Pharisäer gerichtet, die um die Religiosität so einen Aufwand gemacht haben und denen die Regeln viel wichtiger waren als Gott und die Beziehung zu Gott. Ich möchte es denen nicht unterstellen, ich habe die ja nicht gekannt. Ich glaube, viele hatten bestimmt die richtige Absicht. Der bricht so richtig raus aus dem Sohn. Ich racker mich ab, ich mach doch alles und eigentlich krieg ich's nicht. Und er stellt sich eigentlich auf die Stelle mit so einem Angestellten. So fühlt er sich. Ich bin im Haus eigentlich von meinem Vater, aber eigentlich bin ich nur angestellt. Und ich tue die ganze Zeit, was ich tue. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Tuer seid. Ich bin eher auch so ein Macher und Tuer und ich mache ganz viel. Und manchmal ärgert man sich dann, wenn irgend so eine Gemeindeaktion ist und es sind immer die gleichen, die was tun, oder? Und dann tritt mal einer geschwind auf, sagt was Gutes, alle applaudieren und ich war schon seit heute Morgen 8 Uhr da und habe aufgebaut und keiner sieht's. Und er sagt, hey, mein Sohn, mein Kind, du bist die ganze Zeit bei mir. Der sagt, du bist doch da. Nicht du tust, du arbeitest. Dem Vater geht's einfach um sein, sind wir beim Vater. Der hat den Wunsch, dass wir die Gegenwart genießen. Genieß doch erstmal. Wisst ihr, tun ist voll gut. Ich verurteile das gar nicht und es steht in der Bibel, dass Glauben und Tun und Vertrauen und Tun, das gehört immer zusammen. Aber es geht nicht, dass ich tue und dann kriege ich. Weil Gott ist leider kein Automat, was wir uns vielleicht tatsächlich manchmal wünschen könnten. Ich schmeiße hinein, unten kommt heraus. Gibt so Prägemünzen manchmal, zum Beispiel beim Fernsehturm in Stuttgart schmeiße ich eine Münze rein, dann kriege ich so eine geprägte zurück. Ich weiß, ich schmeiße rein und das kommt raus. Das hätten wir manchmal, oder? Sind wir doch ehrlich. Wir schmeißen rein, wir beten und das kriegen wir. Geht's euch nicht so? Vielleicht geht's nur mir so. Wir erwarten doch auch manchmal was, aber manchmal kriegen wir das nicht. Und das heißt nicht, dass Gott uns gar nicht lieb hat. Weil trotzdem steht in der Bibel, du hast alles. Alles kriegst du doch von mir. Du kriegst alles, alles. Und du hast dich auf einen Punkt fixiert und den kriegst du halt gerade nicht, aber alles andere ist schon da. Und vielleicht musst du gerade einfach nur noch ein paar Tage warten. Vielleicht muss man ein Leben lang auf manches warten. In der Bibel steht beim Paulus, ich habe gebetet und Gott hat gesagt, nee, ist nicht. Und ich habe dich trotzdem lieb. Und der Paulus hat trotzdem gesagt, ja dann, ja, gehe ich halt wieder, brauche ich dich nicht. Der Sohn, der hat was durcheinander gebracht. Es geht schon auch ums Tun, aber es geht einfach ums Genießen und Annehmen. Der Sohn, das ist so tragisch, der war so nahe an der Quelle, der war so nahe im Vaterhaus und war am Verdursten und am Verhungern. Der andere Sohn, der war bei den Schweinen und ist fast verhungert, der war ganz weit weg, ist fast verhungert und der hockt an der Quelle und verhungert fast. Der ist beim Vaterhaus und ist nicht zu Hause. Und ich glaube, das ist ein Bild für viele Christen immer mal wieder. Und es ist voll okay, wenn wir Hochs und Tiefs haben. Aber der Geheimgebliebene, der ist vielleicht noch ein bisschen verlorener. Der andere, der hat ein leeres Herz gehabt und hat sich beim Papa füllen lassen. Der wusste, da muss ich hin. Der hat es kapiert, wo der weg war, ich muss dahin. Und der Sohn, der eigentlich die ganze Zeit da war, will eigentlich weg, weil er beleidigt ist und weil er frustriert ist. Wo können wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht einen Schritt wieder in die Freiheit der Kinder Gottes machen? Wo können wir wieder einen Schritt mehr ins Vaterhaus tun? Weil manchmal stehen wir wahrscheinlich hier und dann hockt aber der Rucksack irgendwie so. Und dann gehen wir rein oder nicht? Eigentlich bin ich sauer. Ich will gerade gar nicht so ganz. Guck mal, da drinnen, da können wir reingehen. Dann können wir was essen, trinken, wir können uns hinsetzen, wir können uns chillen und einfach mal sitzen. Wir hatten eine Fortbildung für die Erzieher und da ging es um Achtsamkeit unter anderem. Und so, wie gehe ich mit mir um? Und dann ging es darum, einfach mal sitzen und einen Tee trinken. Und ich genieße meinen Tee. Wer macht das bei euch? Sehr gut. Und wisst ihr, aber ganz arg oft machen wir, ich trinke Tee und dann denke ich, nachher habe ich noch das und das zu tun. Und dann muss ich aber ja den Hund nachher noch raus, geschwind esse ich, wo ist der Keks? Genau, den hole ich mir geschwind noch. Und dann, Frau, weißt du, was wir machen? Genau, das müssen wir noch. Jetzt trinke ich wieder ein Schlückle und dann muss ich ja das noch. Kennt ihr das? Und da ging es darum, so einfach mal nichts tun und dann mussten wir uns hinsitzen. Ich finde so Übungen manchmal ein bisschen komisch, da muss man einfach sitzen und atmen. 5 Minuten. Ich habe erst so gedacht, so, oh super, ich sitze und atme. Hey, und ich war, der hat so ein bisschen das angeleitet und ich war so mega entspannt hinterher. Nach 5 Minuten atmen. Und dann habe ich so gedacht, boah, und dann hat der, wir waren nicht so viele, und dann hat er gesagt, weil ich gesagt habe, ich fühle mich richtig entspannt. Und er hat dann auch immer gesagt, nehmt die Gedanken, sagt Hallo und dann lasst ihr sie weiterziehen und zählt doch mal eure Atmung. Und dann kommt man bis 3 und 4 und denkt schon irgendwas wieder und denkt so, oh, ich muss aber doch atmen. Das ist echt schwer, manchmal nur atmen. Und dann saß ich drin und habe gedacht, oh cool, ich habe eine Predigt am Sonntag und kann sagen, einfach mal nur bei Gott sitzen und atmen. Einfach sitzen. Das ist echt ganz schön schwierig. Und dann einfach mal nur sitzen und nicht sagen, ich hätte gerne noch. Und der Krieg in der Ukraine, ich muss für den ganz dringend beten, weil das ist wichtig. Und die Anja, der geht es mit dem Rücken nicht, oh, muss ich dran denken, muss ich auch noch dran denken, das muss ich auch noch, okay, Herr, ich habe da noch ein paar Sachen, die müsst man geschwind noch durchsprechen und Gott sagt, hey, ja, mach mal, aber jetzt komm mal runter. Hock dich da mal rein in mein Vaterhaus. Der eine Sohn, der ist voll angekommen. Der hat es bereinigt, der ist umgekehrt, der hat den Stallgestank. Deswegen habe ich gesagt, wir stinken alle irgendwie, wisst ihr? Der eine stinkt dann halt vom Feld, wenn er kommt. Aber wir haben alle so einen Gestank eigentlich an uns. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Du kommst nur da rein durch mich. Und sobald wir da durchgehen und unsere Sünden bekennen und sagen, hey, ich möchte zurückkommen, das ist alles weggewaschen. Alles weggewaschen. Wir gehen da ganz dufte rein. Richtig. Ich finde, oft riechen Männerduschsachen besser wie die von Frauen. Wenn mein Mann aus der Dusche kommt und dann an mir vorbeiläuft mit so einem oh, riecht echt gut. Ja, der ist so, genau. Sowieso mein Mann. Aber wisst ihr, kennt ihr dieses frisch geduschte Gefühl? Da zieht man sich noch frische Sachen an und dann geht man da rein. Und das Coole ist aber, wir dürfen da voll stinkig hingehen. Und wir müssen gar nichts machen, dass es nachher besser riecht, außer zu sagen, es tut mir leid. Und Buße tun ist voll wichtig. Und wir müssen aber sagen, es tut mir leid. Und das ist es. Wir müssen da nicht die Gemeinde putzen und wir müssen nicht vorher Traktate verteilt haben und wir müssen nicht vorher geguckt haben, dass die Deko stimmt und ich muss den Lobpreis vorbereitet haben, sondern ich muss halt einfach mal kommen. Ohne was. Und das Schöne ist, dass der Vater immer entgegenkommt. Der Vater, der ist da drinnen und sagt nicht, oh, jetzt warte ich mal. Sondern der Vater, der ist schon hier und der wartet und guckt die ganze Zeit und schaut, wo ist er denn? Und dann ist Party. Party-Time. Party bei Fati. Habe ich nicht gesagt, das habe ich geklaut. Habe ich irgendwo gehört und dachte so, Party bei Fati? Genau. Wisst ihr, das ist nicht nur so eine Bekehrungsgeschichte. Da geht es darum, dass wir auch als Christen gucken, was packen wir eigentlich mit uns rum? Was haben wir denn für religiöse Ansichten manchmal? Und was haben wir denn für Verletzungen und Enttäuschungen? Und das muss da abgelegt werden. Weil es geht nicht nur um den einen verlorenen Sohn, der in die Welt rausgezogen ist, sondern es geht um uns. Und die Rebellion von beiden ist eigentlich die gleiche. Der eine rebelliert halt ganz offensichtlich und der andere rebelliert eigentlich so ein bisschen im Kleinen. Und das Kreuz, das ist unser Zugang, weil beim Kreuz, das ist unsere Chance. Das heißt, hey, bitte wenden. Wenn ihr Navi habt, vielleicht hat es das schon mal gesagt, bei der nächsten Möglichkeit wenden, weil ihr seid falsch. Ich saß letzte Woche im Gottesdienst und irgendwie hatte ich so das Bild, wo ich das Kreuz angeguckt habe, ey, wenn ich so stehe, dann ist das doch das Kreuz. Ich habe mal so einen Kopf noch mit versucht dran zu machen. Das Ampelmännchen, das grüne Ampelmännchen aus Berlin habe ich mitgebracht, genau. Frei heißt es, jetzt gehen, gehen. Wenn ich so dastehe und mein Schatten fällt, dann ist das genau das Bild vom Kreuz. Dann stehe ich und sage, hey, da bin ich, offene Arme. Es hat ein Autor geschrieben, der ist Max Lucado. Er hat ein Buch geschrieben über das Kreuz und hat gesagt, in der Bibel steht, der Schuldbrief ist mit ans Kreuz geheftet worden. Und er hat gesagt, am Kreuz, da wo die Hände sind, und da wird er mit dran geheftet, mein Schuldbrief, meine Liste mit, was ist falsch. Und oben kann man es nicht mehr lesen, weil da ist die Hand von Jesus. Und alles, was weiter unten ist, kann man auch nicht mehr lesen, weil Jesus Blut ist drauf geflossen und hat es weggewischt. Und so hängt Jesus am Kreuz und die Arme sind offen. Und er sagt, komm zu mir. Komm, wenn du verloren bist in der Welt und ganz weit weg bist von mir, körperlich, geistlich, seelisch. Wenn du ganz weit weg bist, dann komm wieder. Und dann komm aber auch, wenn du ganz nah meinst, bei mir zu sein. Wenn du hier immer im Gottesdienst bist und dich aber innerlich manchmal so fühlst, warum trifft mich das denn alles? Und ich weiß, dass manche gerade relativ viel trifft, in kurzer Zeit hintereinander weg. Und das ist voll hart. Aber das heißt nicht, Jesus hat euch nicht lieb. Jesus mutet uns manchmal echt was zu. Und das ist schwierig. In der Geschichte, ich mag total gern Happy End Geschichten, wir wissen nicht, was der große Bruder macht. Das ist manchmal echt schwer, den Rucksack auch abzulegen. Manchmal legen wir auch nur so kleine Stückchen weg. Kennt ihr das? Das habe ich doch abgegeben bei Jesus. Manchmal haben wir ganz blöde Elterngeschichte vielleicht und dann kommt da noch jemand und erzählt was vom Vaterhaus und vom Vater. Und aber dem habe ich doch schon vergeben, so ein bisschen. Und das habe ich doch schon hinter mir gelassen, ein bisschen. Manchmal machen wir auch nur den Rucksack auf und legen so ein bisschen dahin. Weil manchmal tut es auch gut, ein bisschen was zu behalten. Scheinbar. Für uns geht es darum, dass wir ankommen wieder beim Papa. Vor allem wir, die nicht jetzt, was weiß ich, wo weit weg sind. Ich möchte euch so einladen, dass ihr bewusst da auch wieder reinkommt zum Vaterhaus, dass ihr überlegt, hey, was habe ich denn zum Abpacken? Welche Verletzungen habe ich? Welchen Druck habe ich? Welche Last habe ich? Ich muss gar nichts tun. Ich bin manchmal so beschäftigt, dass ich gar nicht, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ist man so beschäftigt. Und dann vor kurzem hatte ich so eine Situation, wo ich dachte, ja, jetzt kann echt nur noch Jesus helfen. Und dann habe ich gedacht, bist du dumm? Natürlich kann nur noch Jesus helfen, wer denn sonst? Und ich bin seit Jahren mit Jesus unterwegs und dann war ich so, hä? Warum denke ich denn jetzt erst dran? Jesus kann jetzt helfen. Ja, natürlich, wer sonst, oder? Wo gehe ich hin, wie dahin? Aber manchmal gehe ich halt zu einer richtig guten Freundin erstmal und muss mal alles ausschütten. Und Telefon ist halt eine Stunde lang besetzt, weil ich erstmal zu einer Freundin gehe. Oder zu meinem Mann. Oder ich rufe meine Eltern an. Und bin halt nicht erstmal hier, sondern gehe halt erstmal jemand anderem das erzählen. Vielleicht macht auch das nur ich. Das kann gut sein, dass ich dann erstmal was anderes mache. Ja, wer kann denn helfen außer Jesus? Und ich wisst ihr, es ist voll okay, wenn wir uns auch mal auskotzen, auf gut Deutsch gesagt, bei Gott. Und wir dürfen ihm, also Gott kann mehr aushalten, wie ihr denkt. Wir dürfen dem echt alles bringen. Und wir dürfen auch mal sagen, ich bin gerade echt auch sauer und ich verstehe dich nicht. Und ich verstehe nicht, warum es dem jetzt besser geht wie mir. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Und wir müssen immer wieder zu dem zurück, dass wir da uns mal hinsetzen. Und dann wird Jesus so gern euch sagen, dass ihr das geliebte Kind seid. Dass ihr die geliebte Tochter seid, dass ihr der geliebte Sohn seid. Und dass ihr mit jedem Päckchen kommen dürft, mit jedem Gestank dürft ihr kommen, immer. Und wir Christen, wir haben auch ganz schön viel Gestank an uns dran, immer wieder. Und wir müssen aufpassen, dass wir das manchmal nicht vergessen, weil ohne Jesus, ist auch nicht so toll mit uns. Und auch wenn wir Jesus haben, verhalten wir uns nicht immer so, als würden wir Jesus haben. Aber wir dürfen da immer, immer, immer hinkommen. Und wenn wir verletzt sind, dürfen wir auch kommen. Und wir dürfen kommen und sagen, hey, ich verstehe es nicht. Und ich hätte es gern eigentlich so wie der andere, weil der hat gerade für mich auf jeden Fall sichtbar eine Party. Und Jesus sagt, ich mache für dich auch eine. Aber du musst da halt reinkommen. Du musst nicht auf dem Feld stehen bleiben. Du musst jetzt nicht was tun. Ich mache eine Party für dich. Aber du musst da reinkommen mit mir und ich nehme dich mit. Und ich nehme mal noch den großen Bruder mit, weil das geht nicht, dass der da sitzen bleibt. Ich habe ja gesagt, ich brauche Happy End. Und für meine Geschichte, da darf der große Bruder kommen und dann darf der seinen Rucksack auch ablegen, oder? Komm, wir packen den da hin und dann drücke ich dich nicht ganz Corona-konform, aber ich bin. Und ich drücke dich und dann sage ich, komm mit rein. Wir feiern jetzt. Puh, geht's mir gut. Hier drin ist nämlich viel schöner wie da draußen. Und ich möchte euch voll einladen, dass ihr das wieder genießt. Ja, nehmt ihr was zu trinken. Trollinger mit Lemberger steht bereit. Ich möchte euch echt einladen, kommt da rein, wenn ihr wollt und es euch gut tut. Manchmal sind es so offensichtliche Sachen. Ihr kennt die Geschichte und ihr kennt das alles, was ich erzählt habe. Und manchmal müssen wir es aber nochmal hören, weil wir es manchmal leider nicht machen. Weil der Weg haben die bei der Seelsorgeschulung mal gesagt, von da nach da ins Herz rein ist der längste Weg, den es so gibt. Ist nicht so weit, aber für uns bleibt manches hier im Kopf. Und wir sagen, ja, mache ich doch, weiß ich doch. Aber es muss halt da auch ankommen. Wir haben jetzt einen Moment, wo wir noch ein Lied anhören und dann möchten wir zusammen in den Lobpreis gehen. Und wenn ihr nachher wollt und Lust habt, könnt ihr einfach hier auch durchlaufen mal. Und ich finde es so schade, dass wir es noch nicht machen könnten, sonst hätte ich irgendwie cool geguckt, dass ich irgendwas Cooles mitbringe zum Essen zusammen. Aber es gibt, glaube ich, was, habe ich gesehen. Ja, weil das ist doch Grund zur Freude, wenn da jemand wieder reinläuft. Und es ist auch ein Grund zur Freude, wenn einer von uns da durchläuft. Ihr dürft da auch nachher, wenn ihr Lust habt, einfach durchlaufen für euch und sagen, hey, ich komme wieder und ich ruhe mich mal aus eine Runde. Jemand hat mal gesagt, dass auch wenn wir Anbetung machen, das ist wie die Seele in die Sonne halten. Und wir möchten das machen, die Seele in die Sonne halten. Wir ruhen uns ein bisschen aus bei dem Lied und dann möchten wir gemeinsam die Seele in die Sonne halten. Ich lade euch dafür ein.